mit stolzem Unterton meinte ein Bibelschulabsolvent vor vielen Jahren zu mir, wir lesen nur die Bibel. Ehrlich gesagt, war ich ein bisschen schockiert. Ich habe mir gesagt, solche Leute sollten nach Möglichkeit nicht Pastor werden, wenn sie nur die Bibel lesen. Ich habe bestimmt nichts dagegen, dass man die Bibel liest. Aber nur die Bibel? In unserer Kirchenordnung heißt es ganz hinten im Paragraph 527 im sechsten Punkt, da wird gesprochen über die Pastoren, was ihre Aufgabe ist und was sie machen sollen. Und da wird gesagt, Pastoren behalten den Lebensstil lebenslangen Lernens bei, um den Dienst, zu dem Gott sie berufen hat, immer besser ausführen zu können. Ich finde, das ist ein wichtiger Satz, der übrigens nicht nur für Pastoren gilt, sondern es sollte auch für ganz normale Christen so sein, dass sie lebenslang lernen, um immer besser den Dienst auszuführen, den Gott ihnen aufgetragen hat. Im Epheserbrief, im vierten Kapitel, da schreibt der Paulus im 15. Vers, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, nämlich Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgaben. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Offensichtlich geht es darum, im Christsein nicht nur ganz allgemein, nicht nur speziell für die Pastoren, sondern für alle Christen. Unser ganzes Leben sollte davon bestimmt sein, dass wir wachsen. Wir haben ja, wie der Alexander vorher schon darauf hingewiesen hat, in den letzten Wochen uns beschäftigt mit diesen Grundsätzen, Grunddaten der Kirche des Nazareners. Wer weiß noch, was das war? Wer kann sich noch an das eine oder andere erinnern? Heiligung. Heiligung war ein ganz wichtiger Punkt. Jawohl, berufen zur Heiligung. Berufen zur Weltmission war das eine gewesen. Berufen zum Gottesdienst, jawohl. Und was war letzter Samstag? Berufen zum Jüngersein. All diese Dinge haben unsere Kirche von Anfang an bestimmt. Und der fünfte Punkt ist also berufen zum Wachsen. Unser ganzes Leben soll davon bestimmt sein. Wir haben gerade eben einen Text gehört von Paulus aus dem Timotheusbrief, den er an seinen jungen Freund Timotheus, einen Mitarbeiter, schreibt. Und dieser Text deckt drei Bereiche ab, in denen das notwendig ist, dieses Wachstum. Das erste, worüber Paulus hier schreibt, ist Multiplikation statt Addition. Multiplikation statt Addition. Also, dass die Sache sich multipliziert, dass sie sich vermehrt, dass nicht nur einer nach dem anderen dazukommt, sondern dass ganze Gruppen den Weg zu Jesus Christus finden. Mir fiel dabei ein Name ein, eine Person, Dawson Trotman. Ich weiß nicht, wer schon mal von dem gehört hat. Dawson Trotman war ein ziemlich intelligenter, junger Mensch, aber er war gleichzeitig ziemlich haltlos. Er hat ganz ordentlich getrunken, ist in Spielhallen gegangen und hat sein Geld dort verspielt. Und an einem Abend fuhr er nach Hause von so einer Party und die Polizei hat ihn aufgehalten auf der Straße und er hatte zu viel getrunken. Und der Polizist hat es natürlich gleich mitbekommen. der Polizist hat ihm eine interessante Frage gestellt, nachdem er da alles abgehandelt hatte mit ihm. Er hat gesagt, junger Mann, gefällt Ihr eigentlich dieses Leben? Und Dawson Trotman sagte darauf, nein, Sir, ich hasse es. Irgendwie hat diese Frage den jungen Mann dazu gebracht, in den nächsten 2 Wochen zu einer Gemeinde zu gehen. Und er kam in eine Jugendgruppe rein, ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, Jugendbund für entschiedenes Christentum, EC, gibt es auch bei uns in Deutschland. Ich kenne das deswegen, weil ich viele Jahre zu so einer Gruppe gehört habe und bei einer Osterkonferenz von ihnen den Weg zu Jesus Christus gefunden habe. Und Dawson ist also in so eine Gruppe reingekommen. Eines, was der Leiter den jungen Leuten, die da zusammen saßen, beigebracht hat, war das, dass er sagte, ihr solltet Bibelverse lesen. Und ich gebe euch hier mal 10 Stück und versucht die mal bis nächste Woche auswendig zu lernen. Und Dawson Trotman hat gesagt, das mache ich. Nicht, weil er so sehr an der Bibel interessiert war, sondern weil eine ganze Reihe von jungen Damen dabei waren in der Gruppe und er wollte die beeindrucken, wie gut er die Sachen auswendig lernen kann. Und so hat er also diese Verse gelernt. Und die Woche drauf die nächsten 10. Was er nicht gewusst hat, ist, dass Bibelverse ohne weiteres, auch wenn man nicht dran glaubt, im Leben wirken können. Und so fing er plötzlich über sein Leben nachzudenken. Und innerhalb relativ kurzer Zeit fand er den Weg zu Jesus Christus. Und er hat das getan, was Leute eigentlich tun sollten, die zum Glauben kommen. Er hat angefangen, anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Dem einen, dem anderen. In der damaligen Zeit hat man das noch sehr viel direkter gemacht, als wir das heute machen. Und so hat er es auch gemacht. An einem Tag ist er mit seinem Auto in der Gegend rumgefahren und hat einen Anhalter mitgenommen, der ziemlich geflucht hat. Und er dachte sich wahrscheinlich, na, der muss auf jeden Fall etwas von Jesus hören. Der hat es dringend notwendig. Und so gab er ihm sein Zeugnis. Und als die beiden so miteinander reden, merkte Dawson, um alles in der Welt, mit dem Knaben habe ich schon mal vor einem Jahr gesprochen. Und da hat er gebetet, dass er Jesus Christus nachfolgt. Und jetzt habe ich so einen Typen hier. Und er merkte, irgendetwas mache ich falsch. Offensichtlich genügt es nicht, nur den Leuten etwas von Jesus zu erzählen. Offensichtlich genügt es nicht, wenn ein Kind nur geboren wird, sondern das muss auch wachsen. Und genauso ist es auch im christlichen Glauben. Wenn jemand neu geboren wird durch den Heiligen Geist, dann bringt das herzlich wenig, wenn man nicht im Glauben wächst. Und so hat Dawson Trotman sich darauf konzentriert, anderen das beizubringen, wie man Leuten hilft, nicht nur zum Glauben zu kommen, sondern auch im Glauben zu wachsen. Er wohnte in Kalifornien, Los Angeles, und das ist ja am Meer, und hatte da Kontakt mit einer ganzen Reihe von Matrosen und hat denen versucht, das zu vermitteln. Deswegen hat die Gruppe, die er dann gegründet hat, hat er genannt die Navigatoren. Hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Er hat es so stark vertreten, dass andere darauf aufmerksam geworden sind. Damals gab es eine ganze Menge von Leuten, die größere Evangelisationen durchgeführt haben. Manche sind bei uns bekannt, wie zum Beispiel Billy Graham, aber andere sind bei uns normalerweise nicht bekannt. Aber es gab in Amerika eine ganze Menge solcher Leute. Die hatten alle ein Problem. Die haben wunderbare, großartige Evangelisationsveranstaltungen durchgeführt mit Tausenden und Zehntausenden von Leuten. Ich meine, diese eine große Evangelisation von Billy Graham in Los Angeles lief 3 Monate an einem Stück. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das Problem war, die Leute sind vielleicht nach vorne gekommen und haben eine Entscheidung getroffen, aber es wurde nicht viel draus. Sie haben hinterher alles gleich wieder vergessen. Und so hat Billy Graham, als er von Dawson Trotman gehört hat, gesagt, kannst du mir nicht helfen? Kannst du nicht irgendetwas zusammenstellen, damit diese Leute nicht nur neu geboren werden, sondern auch im Glauben wachsen? Und so hat er das getan für Billy Graham und auch für andere Organisationen. Derzeit kam ein junger Mann nach Los Angeles, der gerne da im Westen der Vereinigten Staaten ordentlich Geld verdienen wollte. Er kam in Kontakt mit Dawson, fand den Weg zu Jesus Christus. Der Mann hatte den Namen Bill Bright. Er hat hinterher Campus für Christus gegründet. Und wenn jemand mal das Material angeschaut hat von den Navigatoren und von Campus für Christus, da kann man leicht feststellen, dass das alles ziemlich ähnlich ist, weil sie beide nach den gleichen Prinzipien vorgegangen sind. All das war gegründet auf diesem Vers, den wir gerade eben gehört haben. Gib die Botschaft, sagt Paulus zu Timotheus, die du von mir gehört hast und auf deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Wie gesagt, er hat es getan. Er hat eine großartige Arbeit getan. Er ist von Los Angeles auf die andere Seite der Vereinigten Staaten in den Osten gefahren und hat dort bei einer Konferenz, bei Wort des Lebens gesprochen im Staat New York. Das Zentrum dort liegt an einem See, so wie hier in Deutschland auch. An einem Tag sind sie rausgefahren mit dem Boot auf den See und irgendetwas ist passiert. Und eines der Leute, ein Mädchen, das in dem Boot war, ist über Bord gegangen. Dawson mit und hat sie hochgehalten, damit sie nicht ertrinkt, bevor sie gerettet werden. Das Mädchen wurde gerettet, aber Dawson Trotman ist bei dem Versuch, sie zu retten, selbst ertrunken. 50 Jahre alt. Da stellt man sich automatisch die Frage, wieso? Billy Graham hat die Beerdigungspredigtansprache gehalten und in dieser Ansprache hat er gesagt, Dawson hat mehr Leute zu Christus geführt als jeder andere, den ich kenne. Eine der wichtigen Dinge, die er zusammengestellt hat, war der Schrifteinprägekurs, wo man kleine Bibelverse lernt und dann versucht, sie umzusetzen. Ich erwähne das ausführlich, weil mir persönlich das auch sehr viel geholfen hat. Ich kann mich erinnern, wie ich das vor vielen Jahren genutzt habe. Hier in Deutschland wurde übrigens diese Arbeit der Navigatoren von Peter Schneider begonnen. Peter Schneider, der nachher die Aktion in das Haus aufgebaut hat und jahrzehntelang Geschäftsführer der Deutschen Evangelischen Allianz war und immer Billy Graham übersetzt hat, wenn er hier in Deutschland gewesen ist. Einen Satz von Dawson Trotman habe ich nicht vergessen, hat gesagt, Emotion ersetzt nicht Aktion. Also großartige Gefühle genügen nicht, sondern wir müssen aktiv werden. Aber damit war nicht zu Ende gesagt. Aktion sollte nicht Produktion ersetzen. Man sollte also nicht nur aktiv sein, sondern es sollte auch im Endeffekt etwas davon dabei herauskommen. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet zunächst mal, wie wir hier im ersten Vers sehen, dass wir das persönlich umsetzen. Da heißt es, Das soll alles geschehen durch die Kraft, die Christus dir geschenkt hast. Wir brauchen diese Kraft Jesu, um wirklich zu wachsen und andere anleiten zu können, um ein Zeugnis zu sein für Jesus Christus. Das kann man tun in verschiedenste Arten und Weisen. Das kann man tun durch Hausbibelkreise, das kann man in Gemeinde, Bibelunterricht und ähnlichen Dingen machen. Ich muss eines dazu sagen, es ist harte Arbeit. Es ist nicht einfach so eine ganz leichte Sache, deswegen machen es auch viele nicht mehr. Es ist sogar so, dass wir nicht immer Ergebnisse sehen. So wie wir das gerade eben gehört haben. Oft versuchen wir anderen etwas von Jesus zu vermitteln, aber wir haben den Eindruck, nicht sehr viel dabei rausgekommen. Aber ich glaube, dass wir uns da täuschen. Gott wirkt. Gott wirkt trotzdem. Ich habe vor Jahren ein paar Heftchen geschrieben für unsere Arbeit in Osteuropa, in der Sowjetunion, weil wir keine Mitarbeiter damals gehabt haben. Und das erste hieß die Geschichte von Jesus, dem Nazarener, und dann noch mal ein paar andere dazu. Wir haben davon Hunderttausende von diesen Taschenbüchern verteilt in Osteuropa, Sowjetunion, Südasien. Und ich habe mich natürlich gefragt, bringt das wirklich etwas? An einem Tag erzählte mir einer unserer Mitarbeiter, weißt du was, wir haben einen Brief bekommen, mitten von Sibirien. Und da hat jemand geschrieben, dass er in Moskau gewesen ist und dass er dieses Buch geschenkt bekommen hat. Und jetzt folgt er Jesus nach und versucht, anderen von Jesus zu erzählen. Ich rechne damit, dass aufgrund dessen, was ich und was wir tun, wir eine ganze Menge Leute im Himmel einmal treffen werden. Die sagen werden, durch das, wo wir vielleicht gar nicht mehr dran denken, habe ich den Weg zu Jesus Christus geführt. Und ich möchte dir die Frage stellen, was kann Jesus in deinem Leben nutzen, um andere auf ihn hinzuweisen? Den zweiten Vers hatte ich schon erwähnt. Da ist diese Folge, was Paulus sagt, dem Timotheus anderen und die dann in der Lage, wieder anderen diese Botschaft weiterzugeben. Das ist etwas, wo es nicht nur darum geht, dass man das persönlich umsetzt, sondern dass man das als Gemeinde umsetzt. Wir haben das in Frankfurt in der Hügelstraße gemacht. Und ich wäre natürlich begeistert gewesen, wenn alle Leute in der Kirche gewesen wären. Aber ich muss zugeben, wir haben mehr Leute in den Gesprächskreisen gehabt, in den verschiedenen Häusern, als wir am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehabt haben. Die sind dann mit der Zeit auch gekommen, also es ist nicht so, dass da nichts dabei rausgekommen ist. Aber nicht alles, was wir investieren, ist immer sofort sichtbar. Aber darum geht es. Wir sollen etwas investieren. Jesus wird an den Menschen wirken und sie verwandeln. Was investierst du in die Gemeinde hier, nicht nur in deiner Umgebung, sondern in der Gemeinde, dass Jesus nutzen kann? Wo ist vielleicht der nächste Schritt, den du einleiten solltest? Wen sollten wir auswählen, der, wie Paulus hier sagt, vertrauenswürdig ist, zuverlässig und fähig? Vertrauenswürdig, zuverlässig und fähig. Ich möchte euch ein kleines Geheimnis sagen. Die Leute, die vertrauenswürdig, zuverlässig und fähig sind, das sind nicht immer die einfachsten Leute. Aber ich arbeite lieber mit Leuten zusammen, die nicht so einfach sind, als mit einem solchen, als mit 100, die kein Wasserchen trüben können. Ich habe ein Buch zu Hause von einem Theologieprofessor aus Philadelphia. Und der Titel von dem Buch, der hat mich sofort gepackt, als ich das gesehen habe. Der Titel ist Jesus folgen, ohne Gott zu blamieren. Und das ist etwas, was nicht immer ganz einfach ist, aber auf was wir uns konzentrieren sollten. Ich habe von Søren Kierkegaard, dem dänischen Philosophen und Theologen, gelesen, dass jemand zu ihm kam und sich beschwert hat. Und er gesagt, Herr Professor, bei uns in der Kirche, da tanzen, haben sie am Samstagabend in der Kirche getanzt. Und Søren Kierkegaard soll darauf gesagt haben, samstags in der Kirche zu tanzen, ist nicht halb so schlimm, als Gott dort sonntagmorgens zum Narren zu halten. Das war eine ziemlich deutliche Aussage. Aber ich denke, dass wir uns manchmal die Frage stellen sollen, was tun wir? Wie geben wir die Botschaft weiter? Wie folgen wir unserem Herrn? Damit Menschen nicht nur der eine hier und der andere da, sondern dass sie in großen Scharen dazukommen, so wie das am Anfang des Neuen Testaments, in der Anfang der Apostelgeschichte berichtet wird. Multiplikation statt Addition. Ich muss ein bisschen schneller reden. Das Zweite, ohne Prinzipientreue kein Sieg. Ohne Prinzipientreue kein Sieg. Das sind die nächsten drei Verse. Man ist nicht automatisch als Christ erfolgreich, sondern Paulus verweist darauf, dass die ganze Arbeit, das ganze Leben als Christ ist wie ein Kampf im Krieg oder wie ein Wettkampf. Diese beiden Bilder benutzt er hier. Und er sagt, wenn ich wirklich gut kämpfen will, dann gehört das Leiden mit dazu. Und wenn ich mich auf die Aufgabe konzentriere, dann sollte ich mich nicht ablenken lassen durch irgendwelche anderen Dinge, sondern ich sollte, wie es hier heißt, den Regeln gemäß handeln. Ist es nicht ein bisschen viel verlangt, all das? Die Tatsache ist, Jesus hat uns nie versprochen, dass das Christsein und der Dienst für ihn einfach sein werden. Er hat nicht gesagt, komm zu mir und alles ist gut. Ich weiß, viele Christen sagen das. Das ist, ehrlich gesagt, Quatsch. Das ist genau das, was Tony Comprolo gesagt hat, mit Jesus folgen. Und in dem Fall blamiert man Gott, wenn man so etwas sagt. Das stimmt einfach nicht. Was gilt es zu beachten? Hier wird zunächst mal im dritten und vierten Vers gesagt, dass wir professionell arbeiten sollen. Das heißt, so gut wie irgend möglich. Wir sollen ständig lernen, wie ich vorher erwähnt habe, vollen Einsatz bringen. So arbeiten, dass Gott damit zufrieden sein kann. Für mich bedeutet das anders ausgedrückt, wir sollten nicht nur Durchschnitt sein. Nicht nur einfach Normalbürger und uns an die Tagesmeinung orientieren. Das wird ja jetzt, gerade ist es ziemlich in, dass man bestimmte Dinge gesagt werden, jeder muss sich so verhalten, sonst ist er nicht richtig mit dabei. Das gilt für Christen eigentlich nicht, im Gegenteil. Wie ich letztes Mal gesagt habe, es geht darum, dass wir das Beste geben. Und dann wird im fünften Vers gesagt, man bekommt den Siegespreis nur, wenn man den Regeln entsprechend kämpft. Das heißt, wir müssen integer arbeiten, gemäß den Leitlinien, die Gott gesetzt hat. Die sind zum Beispiel in der Bergpredigt ausgeführt. Keine Angst, ich werde jetzt nicht die ganze Bergpredigt lesen oder darüber predigen. Wir sollen uns nicht abbringen lassen von den Regeln, die Gott gesetzt hat und von dem Ziel. Was würde Jesus tun? Ist eine Frage, die uns durchaus helfen kann. Ich weiß, es gibt viele Leute, die gerne nach einer Abkürzung suchen, wie man es schafft, ohne Umwege die ganze Sache hinzubringen. Aber Abkürzungen sind meistens nicht besonders hilfreich. Im Vers 15 heißt es hier, setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht zu schämen braucht und der die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Bewährt und unverfälscht. Das heißt so, dass Jesus sich darüber freuen kann. Ich weiß, es ist ein bisschen altmodisch, sich nach Prinzipien zu richten. Aber es wirkt. Ich wurde erinnert an diesen alten schwäbischen Pastor Flattig, hat vor ungefähr 200 Jahren gelebt. Damals haben die meisten überzeugten Christen haben diesen schönen Titel gehabt, Pietist. Also diejenigen, die ein bisschen frömmlerisch sind und ein bisschen stiller sind. Flattig hat gesagt, was ist ein Pietist? Das ist ein frommer Christ, auf den der Herzog schlägt, dem man den Beutel fägt, der den Soldat logiert und dabei selber friert. Was wundert's, dass er gern sucht einen anderen Herrn und findet in Jesus Christ. Das ist ein Pietist. Schöner Satz. Ich glaube, das gilt auch für Nazarener. Allerdings reimt sich das nicht, sonst hätte ich das mit eingefügt. Die ersten Christen und die ersten Nazarener sind ziemlich engstirnige Leute gewesen. Ehrlich gesagt, manches davon wäre mir ein bisschen arg engstirnig. Aber sie haben die Welt verändert, die Welt um sie herum und auch weiter. Wie der Evangelist und Pastor Theo Lehmann, der in der DDR, also nicht nur in dem Gebiet, sondern in der damaligen DDR gepredigt hat, das in einem Lied ausgedrückt hat, mitten hinein in diese kommunistische, in dieses kommunistische Regime, hat er in einem Lied geschrieben, die Mächtigen kommen und gehen. Und auch jedes Denkmal einst fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort setzt, steht dem sichersten Standpunkt der Welt. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Das stimmt. Das haben wir alle miterlebt, dass das tatsächlich so ist. Und noch ein drittes. Ohne Fleiß kein Preis, ohne Fleiß kein Preis. Die letzten Verse, die wir vorher gehört haben. Man könnte das auch zusammenfassen mit dem alten Spruch der Mönche, ora et labora, bete und arbeite. Anders gesagt, Christsein ist nichts für Faulenzer und Genießer. Wir sollten auch in unserer Arbeitsmoral ein Vorbild sein. Es gibt keinen Urlaub von Gott. Es stimmt nicht mal das, was man bei uns im Schwäbischen sagt, schaffe, schaffe, Häusle, baue, Hund, verkaufe, selber bete. Sondern es geht darum, dass wir unser Leben einsetzen, dass unser ganzes Leben ein Dank ist für das, was Jesus Christus für uns getan hat. Die Freude über Jesus uns bestimmt. Ich erinnere mich an eine Gemeindejahresversammlung, nicht hier. Und nicht in Gelnhausen. Der Kinderleiter ging nach vorne und hat zur Gemeinde gesprochen, hat ihn versucht, die Arbeit mit den Kindern wichtig zu machen. Dass wir wirklich etwas einsetzen, damit Kinder den Weg zu Jesus Christus finden. Und dann kam er zurück vom Podium und setzte sich mir gegenüber an den Tisch. Vielleicht 60 Sekunden später war er in der Ewigkeit. Es war ziemlich brutal, ehrlich gesagt, mitten in der Gemeindejahresversammlung. Ich möchte jetzt eine brutale Frage stellen. Was möchtest du einmal als Traueranzeige über deinem Leben stehen haben? Er hat seinen oder sie hat seinen verdienten Lebensabend genossen. Oder er oder sie ging mitten aus dem Kampf direkt in die Herrlichkeit. Ich wünsche mir das Zweite. Das Erste Es lohnt sich nicht, dafür noch einige Jahre oder Jahrzehnte zu kämpfen. Paulus sagt ein paar Kapitel später im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, im 7. und 8. Vers: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Hier in dem Text heißt es, du kannst mit Frucht rechnen. Vers 6 und Vers 7 wird davon gesprochen. Da wird wieder ein Bild genommen, das Bild vom Bauern, der hart arbeitet und dann daraus Frucht bekommt. Voraussetzung für Frucht ist harte Arbeit, offensichtlich. Das ist, was das Neue Testament Lebensqualität nennt. Nicht, dass man sich hinsetzt und die Hände über den Bauch faltet. Dafür bekommen wir Lohn, dass wir hart arbeiten. Und Vers 8 und 9, die sind nicht sehr angenehm. Da steht, du kannst mit Schwerem rechnen. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Und weil ich diese Botschaft verkündige, habe ich viel Schweres durchzumachen. Und bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt, ist nicht gebunden. Wir sollen es auf Jesus Christus ausrichten. Das betont Paulus hier. Und sein Wort kommt nie leer zurück. Sein Wort kommt nie leer zurück. Es gibt ein Lied in unserem Liederbuch, das wahrscheinlich kaum jemand kennt. Ich kannte es auch nicht. Es ist von Johannes Jordan, hat einige sehr schöne Lieder geschrieben. Und da heißt es genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Dein Wort kommt niemals leer zurück, so hart die Herzen sind. Denn dein Geist, Herr, wirkt wunderbar und freier als der Wind. Herr, was auch kommen mag, du bist uns nah. Denn in dem Wort, das dich bezeugt, sprichst du zu uns dein Ja. Großartig, dass Gott das tut, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Wir sind berufen zum Wachsen. Wir sind berufen zum Wachsen in der Erkenntnis, dass wir mehr von Jesus Christus verstehen. Wir sind berufen zum Wachsen im Glauben, dass wir ihm tiefer vertrauen und ihn wirklich ernst nehmen. Wir sind berufen zu wachsen auch als Gemeinde, auch in der Zahl der Leute, die wir sind. Und dabei gilt das, was wir gerade eben gehört haben. Es geht um Multiplikation statt nur Addition. Es geht darum, dass es ohne Prinzipientreue keinen Sieg gibt und dass es ohne Fleiß keinen Preis gibt. Und so sind wir bewährte Mitarbeiter, wenn wir das, und das wünsche ich mir für uns allen, für mich und für uns alle, dass wir so bewährte Mitarbeiter sind, zu denen Jesus am Ende der Zeit einmal sagen kann, wie es im Matthäus-Evangelium heißt, im 25. Kapitel, im 21. Vers: Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Was für eine großartige Zusage. Wollen wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir uns einsetzen dürfen für dich und für deine Sache. Danke, dass du uns die Kraft gibst, dass du uns die Weisheit gibst. Danke, dass dein Wort wirklich nicht leer zurückkommt, sondern dass du es dazu ausrichtest und ausrüstest, das zu erreichen, was du haben möchtest. Danke, Herr, dass du uns immer wieder neu Kraft gibst, damit wir dich verherrlichen, dir dienen. Und Herr, wir freuen uns auf den Tag, wo du zu uns sagen kannst, du bist ein guter und treuer Diener gewesen, auch in den kleinen Dingen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns lieb hast. Und wir danken dir dafür, dass wir mit dir in diese Advents- und Weihnachtszeit hineingehen dürfen und dass wir dir zur Ehre singen dürfen. Amen.